Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie da ganz herzlich Katrin Heise. Mein Gast hätte vielleicht auch Detektiv werden können, ist aber Journalist geworden. Er hat sein Berufsleben lang sein detektivisches Gespür für Geschichten eingesetzt, die, wie er mal sagte, andere Wege gehen. Und er ist dafür vielfach ausgezeichnet worden. Wie akribisch Jürgen Schreiber seine Reportagen und seine Bücher, zum Beispiel über Joschka Fischer oder über den Maler Gerhard Richter oder über Stasi-Verbrechen recherchierte, darüber werden wir sprechen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich nach München.
Guten Morgen nach Berlin.
Fragen stellen ist Ihr Beruf, Herr Schreiber. Heute sind Sie für die Antworten zuständig. Ja. Geben Sie eigentlich gerne Auskunft über sich?
Ungern eigentlich.
Das habe ich mir gedacht.
Ich finde die Rolle des investigativen Journalisten eigentlich Diskretion verlangt und man gut beraten ist, wenn man sich zurückzieht.
Also wenn wir mal hören, was wir heute von Ihnen hören. Sie sind ja inzwischen über 70, raus aus dem Alltagsgeschäft, sage ich mal. Wie wehtun Ihnen da eigentlich Worte wie Lügenpresse, Fake News oder wenn Kollegen der Lüge überführt werden?
Ja, das ist natürlich eine bittere Debatte, die da im Augenblick stattfindet. Ich selber bin froh, dass ich halt in diesem Zusammenhang nichts zu suchen habe und meine Chefredakteure immer eher zur Verzweiflung gebracht habe, weil ich gesagt habe, ich muss noch weiter recherchieren.
Sagt Jürgen Schreiber, der für die Frankfurter Rundschau, die Zeit, die Süddeutsche, den Tagesspiegel genauso geschrieben hat wie für Geo und Natur. Auf die momentane Situation des Journalismus gehen wir aber trotzdem noch genauer ein, auch wenn Sie froh sind, nichts mehr damit zu tun zu haben. Wie beginnt einer, der Journalist ist, und zwar von Jugendbeinen an, wie beginnt mein Gesprächspartner Jürgen Schreiber, der für große Tageszeitungen genauso geschrieben hat wie für Magazine und weiter Bücher schreibt, wie beginnt so einer eigentlich den Tag? Haben Sie heute schon Zeitung gelesen, Herr Schreiber?
Ja klar, ich stehe immer um 6 auf, dann gehe ich meistens raus, ich wohne an der Theresienwiese und jogge da etwas. Leider nicht mehr so lange Strecken, wie ich das vor ein paar Jahren noch konnte. Aber ich bin da sehr pflichtbewusst.
Das Joggen war immer Ausgleich, ne?
Ja, genau.
Sind Sie eigentlich sehr darauf erpicht, dass Sie die Nachrichten schnell bekommen, die in der Welt passieren? Haben Sie Push-Mails auf Ihrem Handy?
Gar nicht.
Also
ich,
Zeit?
Also ich bin überhaupt nicht mit irgendwelchen Medien in dem Sinne befasst. Ah. Wir lesen die Frankfurter Rundschau und die Neue Zürcher Zeitung zu Hause und halten uns da eher dann auch mit dem Feuilleton auf.
Was spielt Zeit für Sie für eine Rolle? Also jetzt auch gerade im Gegensatz vielleicht zum Berufsalltag früher.
Also ich bin sehr diszipliniert und bin eigentlich immer für feste Verabredungen eher. Habe es nicht so gern, wenn die Dinge nur locker vereinbart sind. Und ich kann vielleicht gleich mal hier so eine Geschichte aus dem Stasi-Bereich erzählen. Ich war mal verabredet, es ging um den Fall der Schauspielerin Jenny Gröllmann, die ja eine DDR-Ikone war. Und da kam der Verdacht auf, dass sie unter Umständen für die Stasi gearbeitet haben könnte. Und dann habe ich mir diesen Führungsoffizier gesucht, der da eine Rolle spielte. Und der wollte dann aber nicht sich mit mir treffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann drucken wir Ihre ganze Personalakte ab. Oder Sie kommen morgen um 13 Uhr ins Café Einstein unter den Linden und haben einen Tagesspiegel im Arm. Und dann hat er mich eine Stunde stehen lassen, der Mann, hat mich beobachtet von der anderen Seite. Und als ich dann gerade meine Aktentasche, die ich dabei hatte, mit den Unterlagen nehmen wollte, kam er rüber und hat sich vorgestellt. Also man muss auch ein bisschen dann flexibel sein bei Verabredungen.
Aber eine Stunde dann länger hätten Sie ihm nicht gegeben. Sie haben sich
doch
gerade...
Ich wusste aus Stasi-Akten, dass das auch zum Prozedere gehört. Auch jetzt in dem Fall, auf den wir noch kommen. Ja, genau.
Naja. Stasi, das war nämlich... lange schon Ihr Thema und jetzt hatten Sie sich gerade 5 Jahre Zeit genommen, ein Buch zu recherchieren und zu schreiben. Anfang Februar kommt es raus, die Geschichte eines Doppelmords in den 60er Jahren in der DDR und wie die Stasi ihn vertuscht hat. Also da war auch wieder Stasi. Warum dieses Thema immer wieder? Warum 5 Jahre investiert? Was hat Ihr Interesse geweckt?
Also zunächst muss ich sagen, dass ich, bevor ich 99 mit mehreren Kollegen und Giovanni Di Lorenzo von der Süddeutschen Zeitung nach Berlin ging, habe ich keine Zeile über die Stasi eigentlich geschrieben gehabt. Ich habe mal einen Mord, eine Hinrichtung rekonstruiert, aber das war das einzige Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen bin. In Berlin sind einem die Themen ja zugelaufen. Also erstens gab es immer Anrufe von Leuten, die was loswerden wollten. Und es ist halt auch so eine Fähigkeit vielleicht von mir, dass ich sehr gut zuhören kann. Also ich schneide niemandem das Wort ab, lasse das alles seinen Lauf nehmen, um dann halt ab einem bestimmten Punkt dann zu sagen, so jetzt komme ich mal dran. Und so war es halt auch in dem Fall.
Und das heißt, dass gerade wenn es beispielsweise um Stasi oder so verwickelte Sachen geht, ist es auf jeden Fall erstmal richtig zuzuhören. Das ist schon mal der Anfang einer Recherche. Zuhören, was sagt mir der andere eigentlich wirklich?
Das hat eine große Rolle gespielt, weil die Stasi-Leute ja nach der Wende so total verachtet worden sind. Die wurden doch halt in allen Zusammenhängen als die Oberlumpen immer bezeichnet. Und dass da mal jemand sich hinsetzt und sagt, wir trinken da erstmal ein Espresso, oder das waren die gar nicht gewohnt. So bin ich, ich erinnere mich, das ist ein schwerwiegender Fall gewesen. Einer der Agentenführer, ein hochgradiger Mann, der im Kanzleramt, der die Frau umgedreht hatte, die Kanzleramtslage jeden Mittwoch da vorgelegt hat. Und der hat mich dann eingeladen in die Marxallee, in seine Wohnung. Das mache ich an sich ganz ungern. Und das war eine Gerümpelhölle der Sonderklasse. Aber wenn ich da nicht rein wäre, hätte der nie diese Story erzählt, die halt wirklich romanreif war mit dieser Agentin, die da Jahr aus, Jahr ein die tollsten Sachen aus dem Kanzleramt rausgeschleppt hat.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt frage, wie haben Sie Leute zum Reden gebracht, dann sagen Sie als erstes, in kleinen Runden, also am besten zu zweit, also Sie und die Person aufsuchen und viel Zeit mitbringen.
Und vor allem gut vorbereitet sein, das ist an sich das Wichtigste.
Wenn Sie so einen Täter, sage ich jetzt mal, aufgesucht haben, mit was für einer Einstellung haben Sie denn eigentlich da an der Tür geklingelt, der Person gegenüber?
Ach, mit Angst eigentlich. Also das im Hohenschönhausen oder in Marzahn in den 11. Stock hoch zu wackeln, und dann zu klingeln und sich vorzustellen, das ist an sich furchtbar. Das wünscht man ja eigentlich seinem größten Feind nicht.
Da haben Sie dann aber doch eine ganz vorgefasste Meinung vom Gegenüber, oder? Kann der die noch entkräften im Gespräch?
An sich schon, ja. Also der Mordermittler, der hier eine Rolle spielt, der mich dann halt auch tatsächlich eingeladen hat, am nächsten Tag wiederzukommen, und sich vorbereitet hatte dann auf das Gespräch. Also ich glaube, er wird es nicht bereuen, dass er sich auf dieses Gespräch eingelassen hat, so würde ich mal sagen.
Für dieses neue Buch waren Sie ja Dauergast in der Stasi-Unterlagenbehörde und auch in der streng geheimen Archive des Militärischen Nachrichtendienstes der DDR. Haben Sie, ich glaube, als einer der überhaupt ganz wenigen einsehen können, wenn man da in diesen Akten blättert, begegnet man da eigentlich auch Menschen?
Das ist aber wirklich eine ganz schwere Frage. Ich würde sagen, hier haben wir es ja mit Opfern vor allem zu tun. Mhm. Es geht ja um Doppelmord. Das hat mich schon auch sehr bewegt, weil da auch Briefe vorliegen von diesen jungen Leuten. Es waren ja junge Studenten. Auch vom Täter selber gibt es Briefe, die liest man natürlich schon einerseits wahnsinnig betroffen und andererseits natürlich sind da Klänge drin, wo einem wirklich auch das Herz blutet.
Wie hält man oder wie halten Sie, wenn Sie anfangen, die Menschen also so zu durchleuchten, jetzt ob Täter oder auch Opfer, und wenn Sie immer tiefer eindringen, wie halten Sie das Ganze trotzdem auf Distanz?
Ja, also indem ich eine Zeit lang wie ein Wilder mit dem Rennrad gefahren bin und mich da also abgearbeitet habe, jetzt kann ich das nicht mehr so richtig gesundheitlich. Jetzt versuche ich halt zu laufen. Ich habe auch viele andere Interessen. Ich lese vor allem schöne Literatur. Also es verfolgt mich auch so eine Geschichte nicht nachts. Also ich war jetzt neulich extra mal wieder noch in Berlin, um nochmal diese Schauplätze da anzugucken. Dorotheenstädtischer Friedhof, wo der Rechtsmediziner begraben liegt und wo ich da also auch die Gräber von Beteiligten hier an dieser Sache gefunden habe. ja, ich bin erleichtert, dass ich es hinter mir habe, weil es ist in einem sehr schwierigen Reporterleben, was ich ja immer geführt habe, war es sicher die schwierigste.
Mhm. Mein Gast, der renommierte Journalist Jürgen Schreiber, hat, wie wir ja gehört haben, sich nach 99 intensiv mit Stasi und DDR auseinandergesetzt, aber eben vorher auch nicht so unbedingt geboren sind Sie, Herr Schreiber, 1947 und auch
Sie
aufgewachsen.
Sie sagen es überdeutlich.
Da, ja, jetzt haben wir es hinter uns. Okay. Dann waren Sie in der schwäbischen Provinz, aus der kommen Sie.
Ja, genau.
DDR-Interesse dann tatsächlich erst nach 89 bzw. 99, familiär bedingt war da gar nicht weiter verbunden.
Nee, gar nicht, sind alles Schwaben.
Aus was für einer Familie kommen Sie?
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater war gebürtig aus Duisburg und ist nach dem Krieg auf dem Rückweg von Frankreich hängen geblieben in Heilbronn und hat sich dann dort verheiratet mit meiner Mutter.
Arbeiter, aber Sie, Kinder, haben durchaus Gymnasium, Abitur oder?
Nee, ich habe nur die mittlere Reife und habe dann eine Lehre gemacht als Verlagskaufmann und bin dann wurde ich eingezogen zum Ersatzdienst, war sehr politisch schon in der Zeit. Also Kriegsdienstverweigerung musste damals auch begründet werden. Und habe dann vor dem Ersatzdienst schon einen Volontariatsplatz angeboten
bekommen. Da beginnt das schon mit dem Schreiben.
Genau.
Mhm. Und waren Sie eigentlich eher jemand, ich meine, Sie haben eben den Sport ja schon erwähnt gehabt, der ja offenbar für den körperlichen Ausgleich sehr wichtig ist. Waren Sie so als jugendlicher, junger Mann eher in Bücher vergraben oder auf dem Fußballplatz zu Hause?
Da war ich eher auf dem Fußballplatz zu Hause. Ich hatte allerdings einen Großvater, der also wahnsinnig viel gelesen hat, ein einfacher Mann, der aber konkret und den Spiegel abonniert hatte. Und der hat mich immer politisch konformiert.
Ach, da mussten Sie dann immer sich auseinandersetzen.
Es war großartig. Mhm. Also mein Großvater hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich halt auch was anderes werden wollte. Also ich wollte raus aus diesen Zusammenhängen. Und mein Großvater hat mich da immer sehr mobilisiert und der hat also dauernd auch Bücher gekauft, obwohl er eigentlich ein armer Mann war. Und so bin ich da peu à peu rausgekommen.
Sie haben eben Ihr Volontariat erwähnt. Da fängt man ja dann als Lokalreporter an. Das sind dann ja so Geschichten, was weiß ich, der klassische, also wird es immer benannt, der Kaninchenzüchterverein. War das eigentlich Trockenbrot für Sie oder und fühlten Sie sich gleich zu anderen Berufen? Oder?
Überhaupt nicht. Also ich habe das wahnsinnig gern gemacht. Hatte allerdings am meinem ersten Sonntagsdienst in Göppingen hatte ich das Pech, dass das Sudetendeutsche Treffen war.
Ja, da war es dann doch politisch.
Und da saß der Otto von Habsburg in der ersten Reihe, gibt es ein Foto, wie ich mit meiner damaligen Freundin, die fotografieren musste, da sitze neben Otto von Habsburg und habe wirklich gedacht, den Tag überlebe ich nicht, weil es war von der Masse her des Schreibens war, wie gesagt, meine erste Sonntagsdienst, haben die mich da so ins Wasser geschmissen. Abends kam der Redakteur und guckte auf die Seite und strich ein bisschen drin rum und dann hatte ich das überlebt.
Und strich nur ein bisschen drin rum, das heißt, Sie hatten irgendwie doch offenbar ein Gespür für die Geschichten, die da vor Ihnen lagen.
Also Schreiben ist vor allem ja eine Fleißgeschichte. Also man muss gar nicht so viel Talent haben, weil das Schreiben folgt ja auch bestimmten Mustern. Mhm. Und diese Sache mit dem Otto von Habsburg, die hat also dazu geführt, dass ich, obwohl wirklich ein Neuling und vorher hatte ich überhaupt nur einen einzigen Probeartikel geschrieben, das war über ein Konzert von den Rattles. Das war meine Bewerbungsunterlage und der Chefredakteur, der war wirklich so großzügig, dass der mich genommen hat. Also der hat in mir was gesehen.
Ja, sehen Sie, und da sind manchmal also Begegnungen wichtig. Sie haben gesagt, Fleiß ist wichtig und ich glaube, Zufall spielt einem ja manchmal auch in die Hände.
Ja, Sie, ganz wichtig.
Sie hatten den Fußballplatz erwähnt. Der Zufall des Fußballplatzes hat Ihnen ja auch mal ordentliche Geschichten zugetragen, als Sie nicht mehr in Göppingen, sondern in Stuttgart waren. Waren Sie zwar nicht als Sportreporter groß rausgekommen, aber auf dem Fußballplatz haben Sie Nachrichten erhalten, die Sie groß auswerten konnten. Da ging es um Generalbundesanwalt Rebmann.
Genau, der Rebmann war halt zu der Zeit Ministerialdirigent oder sowas im Justizministerium und der fuhr auch mit dem Zug damals immer. Und ich kam mit ihm ins Gespräch über Fußball natürlich. Und dann kam mal eine Nachricht, die so kryptisch war, dass in Stuttgart-Stammheim ein Gerichtsgebäude gebaut werden sollte. Und dann habe ich meinen Zugbegleiter Rebmann angerufen und der hat gesagt, das stimmt. Der war ja ein Urschwabe, deshalb habe ich das gerade auch so gesagt, das stimmt. Und dann habe ich da eine Meldung gemacht, die hat vielleicht 15, vielleicht maximal 30 Zeilen gehabt. Das war meine erste Spitzenmeldung halt, weil das dann alle natürlich nachmachen mussten und das hat gestimmt. Und dafür war ich dem Rebmann da ewig dankbar.
Naja, weil Sie eben dann wussten von den Plänen, dass da eben ein
Bader-Meinhof-Prozess in Stuttgart stattfinden wird.
War da Jagdfieber geweckt und so auf Exklusivmeldung? Sind Sie überhaupt so ein Jagdfiebermensch, der enthüllen
überhaupt
will?
Nicht. Mhm. Also die, es gab auch im Tagesspiegel, auch bei anderen Blättern, wo ich war, gab es ja die, war so, dass wenn man einen Scoop hatte, dann gab es, also montags dann wurde gesagt, der Schreiber oder die Frau so und so, die hat jetzt einen Scoop gehabt, da gibt es 3 Flaschen Wein.
Also Scoop ist dann eben die
Spitzenmeldung, die halt irgendwo dann gelaufen ist.
Und wie viel Wein haben Sie bekommen?
Ich habe so gut wie gar keinen Wein getrunken, aber ich glaube, ich war schon ganz gut dabei.
Also hatten Sie, obwohl kein Jagdfieber, doch immer wieder solche Exklusiv- und Enthüllungsmeldungen?
Ja, also man kann die ja nicht planen. Das ist ja, wie Sie gesagt haben, der Zufall spielt eine wahnsinnig große Rolle. Aber es ist eine bestimmte Fähigkeit, sich dem Zufall anzuvertrauen.
In Frankfurt, bei der Frankfurter Rundschau, haben Sie sehr viel über die Hausbesetzerszene geschrieben. Waren Sie eigentlich dabei in den 70ern? Gehörten Sie zur Hausbesetzerszene?
Nein, um Gottes Willen. Die war ja ein ganz seriös Stuttgarter Zeitung. Durfte man sich ja mit überhaupt niemand duzen. Ich kam von dieser superliberalen, aber ganz konservativen Zeitung. Ich bin erschrocken, wie der Fischer mich dann, den ich aber als Fischer noch gar nicht wahrgenommen
Joschka
hatte.
Josef Fischer.
Wie der mich dann geduzt hat. Das war der Einzige im Übrigen, der das gemacht hat. Die anderen Hausbesetzer und vor allem die ganz super aussehenden Hausbesetzerinnen, die haben einen ja gesiezt.
Das war Ihnen aber recht.
Das war mir wichtig.
Um die Distanz zu wahren.
Ja klar. Das, wie gesagt, so bin ich erzogen worden, da bei der Stuttgarter Zeitung.
Über Joschka Fischer haben Sie dann ja ein Buch geschrieben, 2008. Und obwohl er nie Ihr Freund war und Sie ja auch auf Distanz Wert gelegt haben, obwohl er Sie geduzt hat, habe ich gelesen, ein Kritiker in der Neuen Zürcher Zeitung hat persönliche Enttäuschung rausgelesen aus diesem Buch. Hat er da recht gehabt?
Naja, man kann ja nicht sagen, dass der Fischer zum Beispiel als Umweltminister in Hessen eine Kanone gewesen wäre. Also man muss ja die Leute dann auch nicht nur an ihren Parteiprogrammen messen, sondern auch an dem, was dann wirklich dabei rausgekommen ist. Und da war die Bilanz von Fischer in Hessen nicht überwältigend. Und als Außenminister war ich auch schon mehr oder weniger mit ihm über Kreuz. Das konnte man daran sehen, ich wohnte im Reichstagsufer, da in dem ARD-Block und der Fischer hatte eine Laufrunde, die führte da unten vorbei. Und anfangs, wenn wir uns da getroffen haben, hat er gehalten, hat die Stoppuhr angehalten und wir haben ein bisschen geplaudert. Und später dann ist er wirklich mit seinen Leibwächtern fast durch mich hindurchgerannt.
Ich wollte Sie eben noch fragen, wie Fischer auf Ihr Buch reagiert hat, aber das hat sich jetzt erübrigt. Wir haben es erfahren. Jürgen Schreiber, Journalist, Buchautor, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wenn man dieser Tage über Journalismus spricht, dann muss man über Glaubwürdigkeit sprechen. Glaubwürdigkeit, die sich zum Teil erlogene Reportagen wie die des Journalisten Klaas Relotius, die dadurch abhanden kommt. Heute im Gespräch der vielfach ausgezeichnete Journalist Jürgen Schreiber. Was ist für Sie Glaubwürdigkeit, Herr Schreiber?
Naja, dass eine Reportage natürlich in ihren Fakten stimmen muss, das ist ja wohl selbstverständlich. Mhm. Und ich selber habe immer ganz großen Wert darauf gelegt und bei guten Zeitungen ist es hoffentlich auch heute noch so, dass ein Artikel halt auch in die Dokumentationsabteilung ging. Ich meine, zu meiner Zeit hätte der Tagesspiegel zwischen 7 und 11 Dokumentaristen noch gehabt und ich war immer froh, wenn noch jemand drauf geguckt hat auf die Fakten.
Die Dokumentaristen haben dann nachgeprüft.
Die prüfen dann jeden Fakt im Grund nach.
Wie machen die das denn, wenn Sie aber jetzt mit so einem Stasi-Offizier unter 4 Augen gesprochen haben? Ich meine, das kann niemand nachprüfen.
Nee, das ist natürlich ein anderes Problem, aber die Fakten müssen erstmal stimmen. Mhm. Und das war ja in dem erwähnten Fall wohl auch nicht so.
Also Klaas Relutzius hat teilweise erfundene Fakten eingebaut. Er hat in vielen Medien geschrieben, aber vor allem eben im Spiegel. Und der Spiegel wirbt eigentlich damit, dass genau eben er eine ganz starke Überprüfung hat. Ich habe mich dann so gefragt, gut, Überprüfung, aber immer interne Überprüfung. Eigentlich haben wir Gewaltenteilung. Sollte Journalismus vielleicht, also als vierte Gewalt, eine Überprüfung von außen einbeziehen?
Aber wie soll das gehen, wenn es um Aktualitäten geht? Ich erwähne jetzt mal meinen ehemaligen Chefredakteur Horst Stern, der ist jetzt gerade gestorben leider. Wenn in einem Artikel, und die Artikel hatten in der Zeitschrift Natur, da war er Chefredakteur und Herausgeber, ein berühmter Mann, wenn in einem Artikel mehr als 4 oder 5 Faktenfehler waren, dann musste der Dokumentarist mit dem Manuskript zu Horst Stern. Und dann wurde man von Horst Stern einvernommen. Und wenn Sie den erinnern, wie der im Fernsehen saß, in Sternstunde, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet.
Also das wollte man nicht haben.
Das wollte man nicht haben. Wenn der einem den Rost runtergetan hat, da war wirklich, da war man froh, wenn man wieder aus dem Zimmer draußen war.
So, nun ist der Spiegel natürlich erschüttert, dass das eigene System so versagt hat. Dann hat eine 3-köpfige Kommission erfahrener Journalisten einberufen, die jetzt die Routinen im Haus überprüfen sollen. Das ist ja auch wahrscheinlich richtig und notwendig und das werden andere wahrscheinlich dann auch machen. Aber wenn das selbstgewählte Image des Spiegels heißt, der Aufdecker zu sein, dann ist natürlich die Messlatte für die Journalisten sehr hoch. Die Storys, die müssen spektakulär sein. Und was macht das mit einem Reporter, wenn man weiß, dass ich brauche hier nicht mit einer Durchschnittsgeschichte anzukommen?
Ja, der Leistungsdruck ist natürlich sowieso hoch im Gewerbe. Also der ist nicht nur bei den sogenannten Edelfedern hoch, groß, sondern der ist ja insgesamt, Sie wissen selber, dass so viele Stellen auch gestrichen worden sind. Jeder muss große Geschichten beibringen in der Preisklasse, über die wir reden. Es hat ja im SZ-Magazin zu meiner Zeit ja auch den anderen Fall gegeben, der jetzt auch wieder hochgekocht wurde, dass da Interviews gefälscht waren.
Tom Kummer.
Ja, da ist doch der Kollege, der für den zuständig war, der ist ja in Ohnmacht gefallen, als das dann hochkam.
Ja, aber also das, was Sie vorhin auch erzählt haben, diese Art der Gegenprüfung, das alles braucht Zeit. Und wenn man jetzt als Reporter vor Ort ganz viel Zeit investiert hat und dann merkt, die Recherche läuft so ein bisschen ins Leere oder merkt, wie ist es Ihnen da gegangen? Wenn Sie gemerkt haben, der Gesprächspartner ist jetzt aber nicht so. Waren Sie, wenn Sie jetzt mal ehrlich sind, jemals in der Situation, wo Sie gedacht haben, naja gut, wenn ich das jetzt ein bisschen stärker betone, was der vielleicht gar nicht so gesagt hat, wird die Geschichte größer?
Also zunächst sind ja Reportagen sowieso subjektiv. Aber also in der Verlegenheit war ich eigentlich nie. Man konnte halt auch in eine Redaktion zurückkommen und sagen, Giovanni Di Lorenzo, jetzt rede ich vom Tagesspiegel, das geht so nicht. Die Geschichte trägt es nicht. Das kommt vor. Bei mir ist es nicht so oft vorgekommen, aber 5, 6, 7 Mal im Berufsleben bestimmt. Da ist das Geld ausgegeben worden, aber es hat einfach nicht funktioniert.
Da haben Sie jetzt eben auch was gesagt. Da ist das Geld ausgegeben worden. Sie sind nämlich auch für Recherchen bezahlt worden, die eben ins Leere liefen.
Ja, das ist halt einfach so.
Aber ist das noch so?
Ja, das kann ich ja nicht. Ich wurde schon 2007 aus dem Gewerbe ausgetreten. Aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss, weil man hört ja von den Sparzwängen, hört man ja die ganze Zeit.
Ja. Welche Messlatte legen Sie eigentlich bei Berichten aus dem Internet an? Die Quelle kann man ja eigentlich gar nicht überprüfen. Was macht das mit unserem Beruf?
Also da bin ich auch eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner, weil das Internet ich nicht so häufig aufsuche. Ich habe leider eine Leidenschaft für Eintracht Frankfurt und die Fanseite von der Eintracht ist praktisch das Hauptmedium, was ich da angucke, sonst können Sie mit mir da wenig anfangen.
Das ist wirklich noch Journalismus der alten Schule.
Ja, und das finde ich, ist ein Kompliment, wenn Sie das sagen.
Ja, aber es ist natürlich auch, wenn Sie, haben Sie mit jungen Journalisten zu tun, was raten Sie denen?
Ich habe das sehr gern gemacht, habe im Tagesspiegel also mich sehr stark um Volontäre gekümmert, die übrigens fast alle auch herausragend waren und alle auch groß herausgekommen sind. Die waren alle schon selber so wissbegierig. dass man da gar nicht lange pädagogisch sein musste.
Na, also, aber was raten Sie denen, wenn die Situation ist, also Sparzwänge, die Geschichte muss stimmen und gleichzeitig ist man aber doch im Zweifel? Sagen Sie, also Sie sagen garantiert, bleibt stark.
Ja, in
bleibt
jedem
bei
Fall.
Eurer Geschichte.
Ja, also, oder man muss dem Chefredakteur sagen, die kann ich so nicht machen. Ich bin einmal, das ist vielleicht jetzt wirklich ein am Rande liegendes Thema, als der Prozess gegen Gefgen war, gegen diesen Kindsmörder aus Frankfurt, und der wurde mal ausgeführt zu einem anderen Termin in Gießen. Und ich wollte unbedingt mal wissen, was der für einen Handschlag hat, der Mann. Hm. Wenn man imstande ist, einen Buben zu ersticken, das müsste ich mal vorstellen, hm, einen Neunjährigen. Das muss ja, ist ja ganz besonders grausam. Ist ja nicht nur ein Feigheitsmörder, mhm, sondern ein Grausamkeitsmörder. Und dann bin ich extra einen Tag nach Gießen gefahren, habe dem Anwalt gesagt, ich möchte den gerne jetzt mal begrüßen, stellen Sie mich mal vor. Und dann habe ich diese teigige Hand in meiner Hand gehabt.
Also das heißt, Sie wollten selber Erfahrung haben mit ihm,
genau,
bevor Sie da was schreiben über ihn.
Nee, ich hatte schon über den Prozess geschrieben, aber es ging ja weiter. Der hat ja dann vor dem Europäischen Gerichtshof noch geklagt und so. Also man ist sich da immer wieder begegnet.
Herr Schreiber, einer Ihrer größten Erfolge ist ja die Reportage oder sind die Reportagen und das Buch über den Maler Gerd Richter. Womit hat da eigentlich Ihr Interesse begonnen?
Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil es den Informanten berührt. Also es gibt einen Sammler, es gab einen Sammler, mit dem hatte ich wegen eines anderen Buches zu tun. Und der sagte mir, der Richter hätte so eine Tante gehabt, die in die Psychiatrie gekommen sei. Der hatte sich also ausführlich mit dem Komplex Richter beschäftigt, dieser, mhm, Sammler, ein toller Mann. Und dann habe ich gedacht, das fange ich jetzt mal an, diese Recherche. Und Richter war ja dann auch erstmal kooperativ.
Ja, genau. Eigentlich ist Gerd Richter keiner, der gerne Interviews gibt. Sie haben ihn besucht. Wie
nur
erinnern
mit Frauen.
Sie diesen Besuch?
Ja. Mir ist jetzt aufgefallen, dass das im Spiegel eine Frau, ich glaube Susanne Bayer, ist eine, übrigens eine alte Kollegin vom SZ-Magazin, da war sie Praktikantin in meiner Zeit, eine sehr gute Autorin, die hat wohl einen ziemlich guten Draht zu ihm.
Und wie war ihr Draht? Wie erinnern Sie den Besuch bei ihm?
Also der Richter war damals nicht so bekannt, wie er jetzt bekannt ist. Also man kannte ihn auch sozusagen als Gesicht nicht. Ich glaube auch heute würden die Leute draußen, wenn man fragt, kennst du den Richter, was sagen die? Nee. Mhm. Kennst du den Beuys? Sagen sie, ja, das ist der mit dem Hut. Und den Richter kennt niemand, aber der hatte auch nicht den Ehrgeiz, muss man dazu sagen.
Und was für einen Typen sind Sie da begegnet? Wie war der Besuch bei Ihnen?
Also schwieriger als bei Helmut Kohl. Das habe ich ihm damals auch gesagt, das hat ihm gefallen. Man musste nämlich gleich eine Erklärung unterschreiben, dass alle wörtlichen Zitate von ihm abgesegnet werden müssen. Und das hat man im Grunde nur in der hohen Politik. Mhm. Also ein Interview mit Schröder, Schröder war lockerer, aber Kohl zum Beispiel, ganz, ganz genau, Biedenkopf war ganz schlimm. Also bei so einem Künstler hätte ich das nicht erwartet. Gut, dann hat man das unterschrieben. Und ich habe ihm dann dazu gesagt, Herr Richter, da ich mir in meinem Leben keinen echten Richter mehr leisten kann, müssen Sie mir das dann grafisch gestalten. Und das hat er dann auch gemacht.
Und so haben Sie echte Richter?
Einen echten Richter.
Also. Letztlich hat Ihre Recherche ja zutage gefördert die erwähnte Tante Marianne,
genau,
die eben in der Psychiatrie war, und der Schwiegervater von...
Das war das Entscheidende.
Genau, der Schwiegervater von Gerhard Richter, dass die sich eigentlich in einem schrecklichen Thema, im schrecklichen Thema Euthanasie, ja, begegnet sind, als Opfer und Täter mehr,
ja,
oder weniger begegnet,
ja,
sind.
Genau.
Das war Richter vorher nicht klar gewesen.
So hat er es gesagt. Mhm. Also ich glaube ihm das übrigens auch. Also der Eufinger hat sich ja durchs Leben...
Das war der Schwiegervater.
Der Schwiegervater war SS-Obersturmbannführer gewesen, ist durch alle, ob Kommunismus, Nazismus und dann Kapitalismus, ist der elegant durchgesurft. Der hatte also eine Fähigkeit der Verdrängung einerseits und auch wirklich sich durchzuschlagen. Mhm. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Wie haben Sie es denn dann letztlich eigentlich rausbekommen, wenn das Richter selber diese Verbindung gar nicht gehabt hat?
indem durch einen Zufall eigentlich diese Akten über die Kranken, die er zwangssterilisiert hat, in Dresden noch zur Gänze vorhanden waren. Und die Akte Eufinger als SS-Mann gab es im Bundesarchiv. Und so konnte man das ja leicht zusammenfinden. Das Stadtarchiv hat insgesamt natürlich ganz stark geholfen, auch Stadtarchiv Dresden bei der Sache. Es gibt mittlerweile ja auch eine Doktorarbeit über die Zwangssterilisierungen in Dresden.
Also das war Akten.
Das war Aktenstudium der Sonderklasse. Aber es war wirklich wie ein Krimi auch.
Da sagen Sie ein gutes Stichwort, weil auch für Ihr neues Buch Akten. Und dann kommt am Ende, also dann hat es doch eben was von Krimi, von Polit-Thriller, ja, Liebesgeschichte soll wohl auch drin sein.
Man sagt ja wahrer Krimi.
Genau, Real so. Crime Thriller, ja, genau. Heißt das jetzt. So, das hört sich aber an wie Fiktionalisierung. Wie stehen Sie dem gegenüber? Also, wenn eigentlich wollen Sie doch irgendwie auch eine Message rüberbringen. Wie haben Sie es da mit der Wahrhaftigkeit? Weil der Leser, die Leserin hat ja gleich das Gefühl, der ist ja dabei gewesen bei den vielen Details, die Sie auch bringen. Das
reden wir jetzt von Richter oder von dem Neuen?
Na, auch von beiden. Von beiden. Was Aktenstudium und dann am Ende kommt ein Krimi raus.
Gut, das ist ja eine Reportermethode, wo praktisch die Fakten mit den Beobachtungen verbunden werden. Die ist so anerkannt und wird gelehrt. Und wenn man dann halt einen bestimmten Stil in den vielen Jahren sich angeeignet hat, kann es durchaus lesenswert sein und so gut wie ein Roman. Also ich habe auch gar nichts dagegen. Es ist ja auch wirklich, ich habe da die allertollsten Komplimente bekommen. Da geniert man sich fast, mit was man da verglichen wird. Aber der Ehrgeiz ist natürlich schon, das in einer literarisch ansprechenden Form auch schwierige Sachverhalte rüberzubringen.
Und der schmale Grat zur Täuschung des Lesers, ist der da oder haben Sie das Gefühl, ja, also gerade heute, wo Wahrheit und Fiktion so schwammig zu werden drohen?
Also ich meine, das ist ja in so einem Buch wie jetzt, ein Verräter wie er, ist das ja ganz klar zu erkennen, was Schilderung ist und was Aktenlage ist. Wer würde denn 14 Bände Amtsprosa von der Stasi-Morduntersuchungskommission lesen wollen. Da kenne ich niemand außer mich selber.
Ich wollte gerade sagen, außer Ihnen selber.
Ja, genau. Und überhaupt ist das ja die Kunst des Journalismus, dass er halt auch schwierige Sachverhalte in eine Form bringen kann, die eingängig ist.
Eine Kunst, die meinen Gesprächspartner,
danke, dass Sie Kunst sagen,
Jürgen Schreiber, beherrscht. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Jürgen Schreiber hat auch bei Geo und dem Magazin Natur vom schon erwähnten Wissenschaftsjournalisten Horst Stern gearbeitet. Aber, und da komme ich heute aufs Obwohl, aber Verbrechen und Mord, das war doch eigentlich so das, was Sie auch sehr häufig behandelt haben, oder? Haben Sie einen Hang zum Bösen, Herr Schreiber?
Das hoffe ich nicht, dass ich einen Hang zum Bösen habe. Das ist ja auch ein Aufklärungsinteresse. Also erstens wurde man bei den Lokalzeitungen, Lokalredaktionen in Stuttgart, wurde man eingeteilt für Gerichtsberichte. Das war also weder willentlich sozusagen, sondern da war man einfach dran. Und ich bin gern zu Gericht gegangen.
Was hat das Böse, was Sie da, also ich nenne es jetzt einfach so, vielleicht gibt es ja Ihrer Meinung nach auch gar nicht, mit Ihnen gemacht?
Also die Erkenntnis, dass es das Böse gibt, ist mir tatsächlich erst im Gericht gekommen. Es gibt das Böse an sich, Beispiel Vierfachmörder zur Wehme zum Beispiel, also ein ganz furchtbarer Mensch. Ich habe mich eigentlich immer gesträubt, weil ich komme ja aus der 68er Zeit. Da hatte man ein Aufklärungsinteresse, da wollte man ja die Gesellschaft verbessern und verändern. Mhm. Und dann sitzt man halt Leuten gegenüber, wo man feststellen muss, nee, das hat nicht funktioniert. Mhm. Und das hat mich auch so erschüttert, zum Beispiel gerade in diesem zur Wehme-Prozess, Vierfachmörder, wie gesagt, wo mir das halt wirklich so deutlich geworden ist.
Das fand ich jetzt interessant, dass Sie so eine Art Mission dann eben doch von früher her jedenfalls in Ihrem Beruf gehabt haben. Wann sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?
Ich bin eigentlich fast immer zufrieden mit meiner Arbeit. Und ich hatte gerade in Berlin, in meiner Berliner Zeit, wo man ja dann abends den Tagesspiegel schon um 6:30 oder 7 von den Straßenverkäufen bekommen konnte. Da hatte ich geradezu Glückszustände, wenn ich da vor Dussmann stand und ich nahm die druckfrische Zeitung in die Hand und da war eine Geschichte darüber drin, was Kohl mit den Parteispenden angestellt hat. Und da stand Jürgen Schreiber drüber. Da bin ich glücklich heimgetanzt.
Das stellen wir uns jetzt vor. Bitte. Jürgen Schreiber tanzend. Journalist und Autor. Dankeschön, Herr Schreiber, für dieses Gespräch.
Schon fertig, leider.
Schon fertig.
Ja. Danke.
Wer neugierig geworden ist, ein Verräter wie er von Jürgen Schreiber, erscheint Anfang Februar im Drömer Verlag. Ich bin Katrin Heise und sage Tschüss.
Dankeschön, Frau Heise. Ciao.
Auf Wiederhören.